Auf dem Sonnenhügel Zuriels begibt Ur sich zu den vier Lebensbäumen, die, wie bei jedem Engelshaus, reiche Früchte tragen. Ur gebietet, davon abzupflücken und zu verteilen. Von welchem Baum darf Zuriel nehmen? Wem kann er geben? Er bleibt ohne Zeichen und forscht in seinem Herzen. Ur gehört allein das Prinzip des Schöpferwesens und somit auch der erste Baum. Soll der Heilige nicht auch die anderen Früchte haben? Geht den Kindern nicht ein Wesenteil verloren, wenn sie an Urs Schöpferfrucht keinen Anteil haben dürfen? Langsam bricht er vom ersten Baum zwei der größten Früchte ab. Ein Blick der Allgewalt trifft ihn. Er brauchte Ur nicht zu folgen wie Uraniel, nicht wie Michael weinend vor ihm zu knien. Doch die Lohe aus Urs Weisheitsgrund hat ihn innerlich gebeugt. Beide Früchte legt er in des Schöpfers Hand und holt dann von den übrigen drei Bäumen je acht Früchte für die ersten. Demütig bittend sieht er in das wieder hell gewordene Gesicht, ob auch seine Tat eine Rechtfertigung erlangen kann. Im Weisheitshaus erhalten sie die Antwort. Meine Sadhana, meine Engelsfürsten, merkt auf das euch im Sinne der Weisheit gegebene Beispiel. Meine Werke bergen viele Früchte. Sie sind jedoch alle gleicherweise für mich und für euch bereitet. Oder meinet ihr, dass ich all mein Tun ohne Rechtsanteile für mich werden ließ, weil um euretwillen hergestellt? O ja, denn ich bin der ewige Erzeuger alles dessen, was ihr noch nicht ahnen könnt. Niemand arbeitet, ohne sich nicht selber seinen Lohn zu reservieren, wie auch ein gerechter Hausvater nicht seine Leute schaffen lässt, ohne sie zu löhnen. Bringt eine Arbeit keinen Nutzen, so ist sie ohne Zweck getan. Es lässt auch keiner schaffen, bloß um die Arbeitslöhne zu erzielen. Und selber geht er leer bei aller Plage aus. Also ich, der beste Hausvater und Auftraggeber, lasse nicht für mich allein arbeiten. Nicht nur für die meinen, sondern für beide Teile nach gerechtem Maß. Das persönliche Eigentum des Herrn darf von niemandem angetastet werden. Daraus schöpft er die Substanzen, die den Reichtum untermauern. Mein persönlicher Besitz muss immer Kraftreserve sein, Prinzip und Ziel des Schöpfers, mir ewig vorbehalten. Darin bleibe ich der Ur. Der erste Lebensbaum entspricht dem, und mein Zuriel hat meinen Blick erfasst. Keines soll nach meiner Schöpferfrucht verlangen. Selbst Urkindern steht dieses eine Stück nicht zu. doch von den aus eigenen Reserven entnommenen weiteren Substanzen, die das Grundwerk erweitern und verschönern, erhalten die Getreuen ihren hochgerechten Teil und braucht darum niemand sich zu sorgen. Wehe aber dem, der nach der Frucht Gelüste trägt, wehe ihm, wenn er aus der Willensfreiheit sich die Macht erküren möchte, um ihr gleich zu sein. Immer sagte ich, dass ich euch im gerechten Maße als mein Anbild schuf und ihr eine höchstmögliche Angleichung erstreben könnt. Kein Kind ist Ur, in diesem Sinne nicht einmal ein Urteil. Darum, wenn ihr von den Lebensbäumen esst, innerlich und äußerlich, so denkt daran. Die Machtfrucht verbleibt Ur, strebet nie danach, wer das tut. Ur hebt seine Stimme zur ernsten Strenge. Ist Urheber des Schöpfungsopfers, welches ich als Opferträger auf mich nehmen muss. Hütet euch vor solcher Schöpfungsschuld. Meine beiden Früchte gleichen meinem Werk, das ich mir schuf, und der freien Rückgabe des Werkes an mich. Die Rückgabe seid ihr Kinder, und sie geschieht durch euch. Jederzeit kann ich euch als mein Werk mir wieder einverleiben. Wer will mich daran hindern? Ich kann euch auch aus eurer frei erbrachten Kindschaft in mir tragen. In selber Art sind euch zwei Früchte als meine Offenbarung an euch, dass ihr mich in euch in wahrer Liebe traget, übergeben worden. Das entfällt auf die doppelte Verbindung zwischen meinem Geist und dem Teilgeist. Eine Frucht gilt der ersten von mir ausgehenden Verbindung, die andere jener von euch zu mir. Beide sind außerdem symbolisch das innere und das äußere Kraftbewusstsein oder positiv und negativ. Auch die heiligen Schöpfungsnächte und ebenso heiligen Schöpfungstage. Die Frucht vom vierten Baum, die ihr erhalten habt, ist der geheime Vatersegen, der euch erst später zu enthüllen ist. In Sadhana steigt die Frage auf. Ich bin nicht den Engeln gleich ins Werk mit eingefügt, trage aber alle Eigenschaften in mir als der ganzen Schöpfungskind. Warum darf ich Ur keine eigenen Dienste leisten, wie der Erzengel im mitverkörperten Negativ? Sie sind den Urerzengeln völlig gleichgestellt. Warum also nicht ich im Gefolge Urs, wie sie im Gefolge der Urerzengel? Sind sie eine Einheit? Wo bleibt meine Einheit mit Ur als sein gerechtes Negativ? Die Engelsfürsten sind in den sieben Ring und Strahlsphären wie herrschend eingesetzt, haben Sonnen, Sterne, Häuser, Brunnen, alle schöpferische Herrlichkeit, durften dies im Auftrag aus Urs Macht erschaffen. Sie sind Arbeiter, erhalten also auch den angesagten Lohn. Was aber werde ich erhalten ohne jede Arbeit? Ich, das erste Kind, seine liebliche Sadhana? Bei dem Gedanken angekommen, trifft sie ein tiefer Blick der dunklen Augen. Denn Ur hat sich nach Sadhana umgewandt. Sie erschauert unter diesem Strahl. Dennoch sieht sie flehend zu Ur auf. Soll ich so beschämt vor deinen Ersten stehen, als ob ich keines Werkes fähig sei? Auch die Fürsten spüren es jetzt wie ein Missverhältnis, und sie fragen insgeheim: Was wird mit unserer schönen, reifen Sadhana? Ur verharrt auf halbem Weg, der von der Weisheitssonne zu jener des Ernstes führt. Auch ein Symbol. Er sieht zum Heiligtum hinüber. Keiner der Ersten nimmt ein wenig der Urgedanken wahr, obwohl sie schon in Innigkeit mit ihm verbunden sind. Ja, erst nach der Freiheitsprobe ward es möglich, in solch Geheimnis einen Blick zu tun. Jetzt ist zu erkennen. Damals erstand in Ur das bittere Beben, die Schöpfungsklage. Können diese Kinder nicht aus sich den freie Wille Weg meistern? Soll es zu einem Falle kommen? Muss Ur so fragen? Weiß er es nicht? Verschließt er einen Teil des Schöpferwissens vor dem Gott- und Vaterteil, um nicht mit Macht willkürlich einzugreifen? Trotz bisher erreichter Einheit seiner Mächte streiten in ihm noch einmal seine eigenen Titanen? Oder steht ein schöpferisch bedingtes Halt der bestimmenden Eigenschaften da? Soll es als Gesetz, soll es als Warnung dienen? Wo aber bliebe die Geduld jetzt, kaum zum Dominanten geworden? Und hat seine Sadhana nicht recht? Hat er sie, um sie bestens zu erziehen, nicht gar zu weit zurückgesetzt? Nein. Weisheit und Güte paarten für diesen Kindesweg gerechte Milde und strengen Ernst. Sadhana darf man nicht hemmen, aber auch nicht ungehemmt gehen lassen. Leiten muss er das erste wie das letzte Kind und ihnen alle Zeit mit Rat und Tat zur Seite stehen. Liebevollst fragt er daher Sadhana: Was, mein Kind, soll ich dir tun? Sieh das Gewordene an, es kam aus meiner Hand und ich gab es in die Hände meiner Ersten. Doch mein Wille legte alle Dinge in dein Herz, Sadhana, und kamen also mit aus dir. Der Ursprung kommt aus meinem positiven Machtzentrum. Doch zur Erkenntnis und zum Segen aller Kinder führt das Ordnungsgrundgesetz sie über mein gerecht gemachtes Kind negativ. So hast du an alle Werke deine Hand mit angelegt. Zu deinem Heile tue ich jetzt kund. Was meine Ersten schufen, dazu schöpften sie die Kraft aus mir. Die Gestaltung wurde deinem Wesensteil entnommen. Bist du ja mein geheiligtes Negativ, der Widerhall meines Herzens. Siebenfach hast du erhalten, was einer meiner Fürsten trägt. Gibt es größere Auszeichnung, eine höhere Huld für die Tatsache, dass ich dich zuerst gebar? Ewig hast du deinen Ruheplatz in mir, denn mit mir, meine Sadhana, bewahre ich mein Tun in mir. Willst du jedoch ein Einzelwerk besitzen, so sprich, und es kann geschehen. Achte jedoch des mir gegebenen Versprechens, meine gerecht gestellten Bedingungen über den freien Willen zu erheben. Meine Zusage bleibt dagegen jedem Kinde ganz gewiss. Denn mein Name heißt treu und wahrhaftig. Das ist eine ernste Rede. Ihre Last füllt alle Tage aus. Daran trugen schon die Gedanke und Worturjahre treulich mit. Sadhana spürt jenen Teil, der auf dem Geduldstag lastet, auch die Fürsten. Im Herzen helfen sie dem Schöpfungskind, zu einer möglichst besten Wahl zu kommen. Und sie wird jetzt gut. Ob sie später in gerechtfertigter Ordnung bleibt, zeigt der eigentliche Tag. In Klammer, sechster Schöpfungstag, des freien Willens an, Sadhana entgegnet. Allheiliger, guter Gott, wie du in Geduld dich offenbarst, sieh in Güte, Gnade, Langmut und Sanftmut auf mich nieder. Ich erkenne, dass du deine hehre Herrlichkeit in meine Hände gabst. O Vater, ich will ja auch als Kind beweisen, dass ich, dir dienend, jene Kräfte zur Entfaltung bringe, wie es deine Engel tun. Drängt es mich nicht auch, zu dir zu sagen, sieh an, o Ur, dir bringe ich mein Werk als freie Gabe meiner Liebe. Du siehst, ob mein Herz weniger zu dir entbrennt, als die Herzen deiner Fürsten, denen du die Sonnenringe übergabst. Ich freue mich mit ihnen, dass sie solches Werk betreuen dürfen. Ich bitte nicht um einen Sonnenring, sondern um einen kleinen Stern aus der Vielzahl deiner Lichter, denn ich will in Demut als dein erstes Kind verbleiben. Nur eine Sonne, mein Schöpfer. Darauf ein Haus, allwo du Einkehr halten kannst. Auch mich verlangt auf einem Altar dir mein Herz zu opfern, dass es dir lieblich sei. Gedenke, Vater Ur, der Bitte deines Kindes und erfülle meine Sehnsucht dir zum Wohlgefallen. Die Bitte ist gut, fühlen die Engel, doch fehlt nicht was daran? Ist sie bedenkenlos auf den heiligen Herd zu legen? Wartet Gott geheim darauf, was dem Seelenteil Satanas entsteigen müsste? Sei es gleich erst unbewusst aus dem Empfinden, das im Lichte der Geduld die Gottherzkammer über diesen Tag als Segensstrahl gebreitet hat? Aus dem Schweigen Urs würden die Engel das ihre wohl erkennen, aber Satana hat nebst dem siebenfach vom Segenslicht auch das gleiche Maß der Segenslast erhalten. Siebenmal schwerer ist also, aus sich das Fehlende zu erkennen. Darum muss auch siebenfach die Gnade walten, damit das heilige Soll und Haben der Schöpfung ausgeglichen werden kann. Noch lässt sich das Versehen werkgerecht umgestalten, wenn Satana hält an was Urgemahnte. Einst wird sie wissen, dass jetzt der Zusatz fehlte. Hast du, Ur, anderes über mich beschlossen, so warte ich in Geduld der Stunde, wo du das erbetene Werk mir anvertrauen wirst. Das Maß der Geduld an Kraft und Zeit, für dieses Fehlende eingesetzt, ist nicht zu übersehen. Dass es unermesslich ist, zeigt die Offenbarung. Ur hat lange gewartet und sagt nun gütig: Meine Sadhana, ich erfülle deine Bitte. Auf Muriels Sonne sollst du deine Freude haben. Bleibe meiner ernsten, aber liebevollsten Worte eingedenk, wie sie bisher liebevoller nicht gegeben wurden. Nun kommt, winkt er allen zu. Der Tag schreitet vorwärts, und wir müssen uns befleißigen, ihm gerecht zu werden. In Muriels Haus erhalten sie eine schöne Belehrung über: Ich will, was Ur will. Danach führt Ur ins Freie. Sie sehen ein gewaltiges Rad, dessen sieben Speichen durch Anhäufung zahlloser Lichtkleinkörper sich deutlich zeigen. Noch ist nicht zu erkennen, was diese als keine Selbststrahler besagen. Doch geben sie den großen Bildern ihr herrliches Gepräge. Ur erklärt den Kindern alle Bewegungen der Lichtgebilde. Ihre erste um sich selbst, ihre zweite mit vielen Artgenossen um den nächst größeren Stern oder Sonne. Diese und artverwandte Geschwister kreisen um das über sie gesetzte Licht, bis sich aus allem ein großes Bild ergibt. Auch die Großbilder ziehen ihre Bahn um eine Leitsonne eines Kreises, und alle Kreise wie ein Rad um eine Achse, um das Urzentrum. Ist das ganze Rad 24 Mal um das Urzentrum gelaufen, so ist ein Schöpfungstag einschließlich seiner Nacht vollendet. Das Urzentrum mit seiner vierfachen Strahlung ist die feste Achse des grandios hehren Sonnenrades, in Klammer siehe Radzeichen, in Klammer am Ende dieses Kapitels, Hesekiel 1,15. Unter Urs Leitung lernen die Ersten das Lichtgefüge verstehen und die Ordnungsbahnen überwachen. Große Freude bereiten sie ihm, als sie sagen, sie selber möchten wie ein Himmelsrad immer um ihn kreisen. Und er sagt: Meine Engel, euch übergab ich viel, daher ist die Bitte Satanas berechtigt, dass sie einen Anteil von dem Himmelswerk erhält. Wende dich, Muriel, meiner Sonne zu und den aus ihr sich lösenden Strahl fange ein. Das Weitere ergibt sich dann. Welche Freude für Sadhana! Glücklich schaut sie auf Ur. Muriel lässt kein Auge von der sich majestätisch drehenden Sonne. Wie wird er, den Ur, zur Freude aller Ersten, Himmelslichtmeister nannte, einen Strahl einfangen? Da, es ist, als hielte nun die Lichtkönigin einen Augenblick in ihrem Laufe inne, um durch ihr Volk wandelnd eine Gnade auszuteilen. Muriel öffnet rasch die Hände, als empfange er eine außerordentliche Königsgabe. Eine kleine goldene Kugel ist's, und sie wandert gleich von Hand zu Hand. Anfangs ist sie federleicht, und ein warmer Strom geht von ihr aus, bis ins Innerste des Herzens. Dann aber eilt der Strom zurück und die Kugel wird eigenartig schwer. Was ist geschehen? Was? stumm fragen sie. Urs Güte lässt die Geduld alleinig wirken. Leise lächelnd blickt er drein. Wie können Sie denn wissen, was für ein Stoff die Kugel ist? Was Ihre Substanz, mehr noch Ihre Bedeutung? Woher sollen Sie die Machtgewichte kennen, die jedem Körper inne sind? Würden Sie es ahnungsweise spüren, was Sie selber für ein Gewicht an Kraftgedanken haben, Sie würden sich vor ihm verlieren. Diese Gewichtskraft wird auf dem Weg des freien Willens zu gerechtem Anteil ausgelöst. Dadurch möglich auch ein Fall. Deswegen hat er am Morgen der Geduld das Für und Wider nochmals ausgewogen. Darüber spricht er nur zum Teil und fügt zum Schluss hinzu. Liebe Kinder, ihr atmet auf, dass das kleine Gold in meiner Hand gelandet ist. Ich trage es ja leicht jetzt. Wie es einstens wird, enthüllt das einst. In dieser Kugel sind ungeheure Lichtatome auf ein nicht zu bezifferndes Minimum zusammengepresst, das erst zu erklären ist, wenn aus ihr wird, was aus ihr werden soll. Sie wird ein größeres Gebilde, als die Urzentralsonnen sind. Ihr seid froh, dieses Ungeheuer in meiner Allmachtshand zu wissen. Die Atom- oder Lichtsubstanzen dehnen sich aus, sobald die Kugel durch Fortschleudern in den Raum Sonnengeschwindigkeit erreicht. In ihrem sich Entzünden fachen sie ein fast verzehrendes Feuer an. Wie aber mein heiliges Herdfeuer nichts verzehrt, vielmehr zeugt und nährt, so wird es dann auch mit dem Sonnenfeuer sein. Das Feuer ist von erhaltender Struktur. Auch Sonnenfeuer nähren durch Eruptionen ihre eigenen Atome, die in der Bewegung wachsen. Wie im Großen, so im Kleinen. Meine Sonne gebar die 7 Urzentralsonnen, die in sich sämtliche Atomkerne aller Lichterheere tragen. Sonst wären sie aus jenen nicht hervorgegangen. Danach habt ihr aber meine Sonne weit größer vorgefunden, so nach eurer Anschauung. Im Wachsen der Atome liegt zugleich die dauernde Ernährung, welche vom Atomkern selber wieder aufgesogen wird, wodurch sich neue Kraftreserven bilden. Das geschieht, bis ein Sonnenembryo zu seiner Hüllenform gelangt. Doch auch dann hört der Prozess nicht auf. Was äußere Formung nicht mehr braucht, dient danach zur Gestaltung und Erhaltung des ihm anvertrauten Lebens. Auch ihr nehmt zu, äußerlich unauffällig wenig. Innerlich bedarf es noch gehörigen Wachstums der Gedanken und Wortkräfte, aus denen erst die Tatkraft kommt. Der Aufwand solcher Kraftsubstanzen ist ganz ungeheuerlich. Seht die Sonnenkugel als Beispiel an. Ihr seid allerdings aus dem Atma, in Klammer, Atma für das Leben, Atom für die Werke, geboren worden, dass das Wachsen, die Speise, also jede Selbsterhaltung birgt. Der sich formende Gedanke verzehrt verschiedene Atmakerne des Urstoffes, gewinnt dadurch neue Kraft, demzufolge er sich dann zur höheren Stufe, dem Wort, entfalten kann. Im nächsten Stadium führt die neue Krafterzeugung, wie gesagt, zur Tat. Taten sind außerordentliche Kraftspeicher, die viele Atmakerne brauchen, die Werke Atomkerne. Da eine Einzeltat das Ganze nicht trägt, wie ihr nicht das Sonnenembryo, so werden so viel Teile hergestellt, als Kernsubstanz vorhanden ist. Und neue Gedanken können weit tragender sein, als es der Muttergedanke war, woraus eine Vielzahl guter Worte und gerechter Taten zu erzeugen sind. Sinngemäß liegt darin die werdende Vollendung, die im Ur-Ich sich folgernde Vielfältigkeit lässt sich in ihrem Sein nicht voll erklären, doch im Maßstab einer Angleichung an mich ist auch hierin manches möglich. Füge aber jene Warnung an, dass die Vervielfachung auch dann eintritt, wenn aus der Überinanspruchnahme des freien Willens statt guter Gedanken sich ein böser bildet. Die Last daraus wird mit der Zeit schier untragbar, während die Lichtlasten tragbar bleiben. Böse Gedanken und die ihnen entsteigenden falschen Worte samt Taten rufen bitterste Folgen hervor. Ich ließ euch das schwere Sonnenembryo recht deutlich fühlen, damit ihr erwägen lernt, entweder den freien Gehorsam unter Nutzanwendung des Willefreiheitsgesetzes oder den Ungehorsam unter Missachtung meiner Bedingungen. An dieser Stelle hört noch ein besonderes Wort. Ihr habt euch oft gewundert, warum wohl eine Ursonne existiert, da ich ganz eigentlich das Licht im Lichte bin, eure wahre Sonne. Ja, liebe Kinder, mein Wesen ist und bleibt an sich unfassbar und auch unsichtbar. Ich habe aber auf der Bahn des Lebensgrundgesetzes meine Offenbarung dargeboten. Hierzu gehört vor allem die Wegnahme des Urlichts von der mir zu eurem Heil gegebenen Gestalt. Da aber Raum und Zeit und alle Dinge mein eigen sind, fragte sich doch, wohin das Licht verstecken. Deshalb schuf ich durch die sieben Grundlebensstrahlen meine Ursonne, wie ihr sie im Heiligtum freischwebend seht. Dort erscheint sie klein, dem Raume angepasst. Hier, von einer eurer Sonnen aus, zeigt sie sich gewaltig größer, als insgesamt eure sieben Sonnen sind. Das Verhältnis wird euch, wenn erkannt, kein Wunder sein. Nun, ich habe das an sich unschaubare Licht zur Ursonne werden lassen, dass meine Kinder mich sehen und lieben können und mir auch ganz nahe sind. Würde ich mein Urlicht an mir selber tragen, so könnte kein Geschöpf eigenlebend vor mir sein. Weiter, wie zuvor gelehrt. Da das Licht fortwährend Neues ausgebiert, bedurfte es der Sonnen und der Sterne, die als Lichtreservekörper anzusehen sind. Meine Sonne ist sozusagen ein Blitzableiter des Urlichtes, damit es nicht verzehrend wirkt. Auch hier ist die Teilung als Fundament des Werkes zu erkennen. Die Lichtkraft ist in meiner Sonne konzentriert, aber der gleichgesetzte Lichtsegen ruht in mir, auch bei personhafter Offenbarung. Das genüge vorerst zu guter Erkenntnis. Nun gebe ich dir das Sonnenkind, mein Muriel. Wir lassen es zur Freude unserer lieblichen Sadhana wachsen. Zaghaft nimmt der Fürst das Gebilde an. Ist es recht, dass er? Müsste nicht Ur selbst? Oder? Ur zeigt nicht, was geschehen muss, aber Sadhanas Augen bitten. Gib mir, mein Sonnenkind, Ur hat es für mich gemacht. Muriel kämpft mit sich. Das neue Werden wurde ihm anvertraut. Da sieht er, wie Urs Blick sinnend die Kugel, Sadhana und das Heiligtum betrachtet. Er spürt den bittervollen Ernst der großen Spannung, die im Innern auszufechten ist. Sadhana steht schöpfungsgerecht über einem Tagewerk und nicht nur über einer Sonne. Oder liegt darin der Beginn der Willensfreiheitsprobe von Sadhana? In die Uhr sein ich wie einen Spiegel setzte. Und er sieht plötzlich die Verbindung. Die Kugel Sadhana übergebend, sagt er. Nimm und gib das Gebilde an den Ort, von dem aus es gerechtfertigt werden wird. Er meint Urs Hände, darf es aber nicht sagen. Es ist bei der Probe, nicht selbst zu handeln. Doch Sadhanas Freude überwiegt alles. Glücklich sieht sie die Gabe an und bittet. An diesem herrlichen Schöpfungstag hast du, ewig heiliger Gott, dein erstes Kind vor deinen Schaffungen erhöht. Dir danke ich. Nun weise mich an und zeige mir den Ort, wo sich mein Sonnenkind in die zahllosen und höchst geordneten Bahnen aller Lichter einfügen kann. Noch ging kein Werk aus mir allein hervor, deshalb bedarf ich, dass du meine kleinen Hände in deine großen nimmst. Das ist wohl ein gutes Wort aus reinem Gedankengrund. In göttlicher Geduld sieht der Allheilige es an, wie die Erkenntnis seines vierten Cherubs. Ur entrückt die Kinder auf die siebente Urzentralsonne, die sie noch gar nicht kennen. Sie merken auch wenig davon, denn ihre Augen werden in die Weite gerichtet. Alsbald zeigt sich in der siebenten Strahlsphäre des letzten Sonnenringes der von Urs Hand am Morgen beschattete Teilraum, in dem noch keine Lichter eingeordnet sind. Die ersten Fragen um die Bedeutung der leeren Raumzelle. Er sagt: Sieh, Sadhana, deine Sonne braucht einen weiten Tummelplatz. Willst du selbst, so schleudere mit der rechten Hand die Kugel in den Raum. Sie wird durch herrschende Anziehungskraft bahnmäßig eingefangen werden. Die Engel verfolgen jede Bewegung Sadhanas, und diese ruft, indem sie die goldene Kugel mit Kraft fortschleudert. Ich will, werde eine allerschönste Sonne. Kaum hat sie das ausgesprochen, fährt sie erschrocken zurück. Desgleichen auch die Engel. Alle flüchten in die schon ausgebreiteten Arme eines guten Vaters und bergen ihre Angesichter in die Falten seines heiligen Gewandes. Es hat sich ein feuriger Strahl gebildet, der zischend und das Universum erschütternd in ungeheurer Schnelligkeit durch den Raum rast, einen feuerlohenden Schweif hinter sich lassend. Zum ersten Male hören die Kinder die Ursprache der Schöpfung. Zum ersten Male sehen sie das Urbild eines Werdens. Das musste sie erschrecken. Sie trugen es noch nicht in ihrem Herzen. Ur beruhigt sie mit gütigen Worten. Meine Kinder, warum fürchtet ihr euch denn, da ich bei euch bin? Auch das müsst ihr erleben lernen. Ihr sollt ja meine Himmelshelfer sein. Darum schaut jetzt auf. Es ist ein wundersamer Anblick, den ihr nicht versäumen solltet. Ach, wie geben diese guten Worte Kraft? Die ersten fassen wieder Mut und betrachten nun die Bahn des mit Überlichtgeschwindigkeit dahinrasenden Sonnenembryos. Staunen und Freude über das Wunderwerk sind kaum abzumessen. Noch immer rast die sich ständig vergrößernde Kugel fort. Aber auch ihr Feuerschweif nimmt zu. Wo sich das Gebilde und bereits geordnete Sonnen treffen, glühen die Himmelskörper prachtvoll auf. Das erzeugt zugleich das zuerst erschreckende Getöse. Manchmal sieht es aus, als käme es zu einer Kollision. Ur lächelt leise. Er freut sich an der Freude, auch an der wachsenden Erregung seiner Ersten. Löste es nicht ebenfalls Erregung aus, als er am Morgen nach der Urnacht seiner viergeteilten Schöpfung und vor dem Taturzyklus sprach: Es werde Licht. Sah er nicht auch hinein in die Räume und in die Zeiten der Urewigkeit? Er, der Zeuger alles Lebens, fühlte seines Wesens Macht. O, seine Ersten sind ihm wohlgeraten, und sie tragen seinen Lebensgeist bewusst in sich. Sadhana reckt ängstlich ihre Arme aus, denn nun läuft ein ganzes Sonnenbild ihrer Sonne in den Weg. Auch Muriel hebt abwehrend die Hände hoch. Ur fragt: Fürchtet mein Himmelslichtmeister, dass einige seiner schönen Lichter ausgeblasen werden? Da lächelt auch Muriel. O Ur, würden sie schon ausgeblasen, du brenntest sie wieder an. Und wenn diese nicht, so setztest du andere an den Ort. Ein wundersamer Ernst fliegt über Urs Gesicht. Er drückt den Cherub fest an sich. Das hast du sehr gut gesagt, Muriel. Wahrlich, etwas Königliches hast du mir damit gebracht. Erschüttert sinkt Muriel nieder. Ur, heiliger Ur, diese Erkenntnis habe ich allein aus dir genommen. Du hast das Samenkorn in mich gepflanzt. Trotzdem ist es dein Erkennen, denn als du die Kugel hieltest, wolltest du deine Kraft nochmals erproben. Außerdem für Sadhana eine schönste Sonne schaffen. Doch du stelltest meine Worte über deinen Wunsch. Diese Tat erweckte wieder den Gedanken und das Wort, dass ich der Sämann gewesen wäre. Nun kniest du demütig anbetend vor mir, also glaube, Kraft meines Segens, das aus dir selber kam, was ich jetzt loben kann. O Gott und König, ruft Muriel brennenden Herzens, dein Wort ist wahrhaftig. Und dieses lehrt aus deinem Segen. Der Erkenntnisanfang kommt von dir, denn ich wurde ja aus einer deiner hehren Eigenschaften. Darum bin, nehme und bleibe ich ewig ganz aus dir. lege deinen reichen Königssegen, mit dem du mich bedachtest, nun auf alle Kinder, die da sind und die da werden. Augenblicklich scharen sich Sadhana und die Fürsten eng um Ur, dessen Freude über Wort und Tat der Kinder spendet wortlos. Um was Muriel gebeten hat, daraus entsteht der schönste Dank, der Ur bisher dargeboten wurde.